Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ich wollte schon sagen, was mit Love is Noise. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber es hat schon seinen ganz bestimmten Grund, weil ich habe nämlich heute einen Gast bei mir, der zwar nicht im Studio ist, sondern ich denke mal in Bamberg. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ist es richtig, ne? Ich habe genau die Heimatstadt von Herrn Thomas Gottschalk. Das ist auch richtig.
Das ist der Geburtsort von Thomas Gottschalk, aber seine Heimatstadt ist Kulmbach. Nicht allzu weit entfernt.
Okay, alles klar, wir sind schon fast mitten im Thema, nämlich ich darf vorstellen, Max von meinem Lieblings-Independent-Rock-Podcast Love is Noise ist heute zu Gast bei uns mit einem ganz tollen, spannenden Thema und jeder, der aufmerksam unseren Podcast hört, der wird wissen, Max, also abgesehen mal davon, dass er den Podcast kennt, der war schon mal bei uns zu einer sensationellen Sendung, nämlich unserer 100. Sendung. Lieber Max, das waren die Smiths.
Ja, erstmal lieben Dank, dass ich wieder da sein darf und ich habe diese letzte Sendung auch in so guter Erinnerung, dass ich es kaum erwarten konnte, zurückzukehren und über etwas ganz anderes mit dir zu reden.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Wir haben, was war das, die 100. Folge sogar, eine Ehrenfolge, wo du Gast warst und da haben wir nämlich über The Queen is Dead gesprochen, eins unserer Lieblingsalben. Ne? Das andere ist ja von Jeff Buckley, ne? Nein, natürlich nicht. Das war ein Scherz.
XTC, okay. Meintest du.
Ein Insider, ja, genau. Und das hat so gut geklappt und da haben wir gesagt, das wiederholen wir gerne. Zwischendurch war ich auch mal bei euch im Podcast mit ganz fantastischen Ansichten zu vielen Alben. Und das haben wir gesagt, jetzt bist du mal wieder bei uns und du kommst mit einer Musik um die Ecke, von der ich tatsächlich kaum eine Ahnung habe. Aber bevor wir jetzt wirklich einsteigen, noch ein kleines Quiz. Wir produzieren ja immer vor und heute ist der 8. Januar. Und der 8. Januar ist in der Welt der Rockmusik ein sehr wichtiger Tag. Weißt du denn, wer heute Geburtstag gehabt hätte am 8. Januar?
Da erwischst du mich völlig auf dem falschen Fuß. Elvis Presley?
Ja, genau.
Ja.
Elvis Presley.
Siehst du mal.
Ja, wunderbar. 1935 geboren, tatsächlich ein Jahr jünger nur als mein, älter als mein Vater, irritierenderweise. Und der zweite, ähnlich groß, ein bisschen jünger, leider Gottes mit 69 an Krebs gestorben, David Bowie.
Ach, Wahnsinn. Okay.
Ach. Und dann haben wir noch Robbie Krieger, ich weiß nicht, ob du den kennst, von den Doors, der Gitarrist. Der hätte heute Geburtstag, der lebt noch, der hat heute Geburtstag, Entschuldigung, Robbie. Und Nummer 4, auch eine bekannte Sängerin, James Bond Titellieder hat sie gesungen, Goldfinger, Shirley Bassey.
Mhm. Kenne ich auch.
Komm mal um die Ecke mit dem Thema. Was hast du mitgebracht? Ich bin sehr gespannt.
Du hattest mich ja gefragt, ob wir uns wieder gemeinsam ein Album vornehmen wollen, wie beim letzten Mal. Aber über Alben rede ich ja jeden Monat schon in meinem Podcast zur Genüge. Weshalb ich jetzt die Gelegenheit nutzen wollte, um in bester Was mit Rock und Vinyl Tradition den Blick auf ein ganzes Genre zu weiten, von dem ich mir recht sicher bin, dass ich es keinem von euch für zukünftige Folgen wegnehme. Außerdem habe ich ja vor kurzem bei einem Panel-Talk über Musikpodcasts teilgenommen und einer der Gesprächspartner meinte, die beste Promo wäre ein Beef zwischen zwei Podcasts. Mein Plan für heute ist also eine feindliche Übernahme mit einem Thema, von dem ich recht viel und du vermutlich keine Ahnung hast. Und im Gegenzug müsstest du dann nächstes Mal bei uns analog dann über XTC reden oder so. Und am Ende haben wir dann beide keine HörerInnen mehr. Also, es geht um das Genre, wenn man es so bezeichnen mag, Emo, das recht schwer an die Wand zu nageln ist. Aber bevor ich loslege, würde mich zunächst mal deine erste Assoziation mit diesem Wort interessieren. Kannst du dir da was drunter vorstellen? Ist es dir schon mal irgendwo begegnet? Fallen dir Bands oder Vertreter ein?
Das ist tatsächlich wir sind ja ein paar winzige Jahre auseinander. Insofern, als diese Musik bekannt geworden ist, ich nehme mal ganz grob an, ich will nicht zu viel wegnehmen, das war irgendwann in den 90ern, ne, war ich schon in Ticken älter und habe die Musik tatsächlich nur am Rande wahrgenommen. Und zwar, ich kann mich tatsächlich an eine Band erinnern, wo der Begriff zum ersten Mal auftauchte, My Chemical Romance. Mhm. Und da stand dann irgendwie darunter Emo-Musik und ich wusste nicht, was das ist. Was ist ein Emo? Woher kommt denn? Ich musste das dann googeln und das hieß dann, Emo kommt irgendwie von Emotion, Emotional oder was auch immer. Und das habe ich noch weniger verstanden. Und warum die Leute dann geschminkt waren, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich das erstmal wieder weggetan. Und dann in Vorbereitung auf diese Sendung sind noch ein paar andere Bands aufgetaucht, sodass ich ganz grob mir zum allerersten Mal jetzt ein Bild machen konnte, was man so ganz grob ungefähr darunter versteht.
Dann bist du ja doch besser vorbereitet, als ich vermutet hatte. Ja, also auf My Chemical Romance werden wir notwendigerweise später auch noch zu sprechen kommen, aber die waren dann tatsächlich erst in den 2000ern und Emo wird wie ich dieses Jahr 40 Jahre alt schon. Der Begriff Emo an sich taucht zum ersten Mal 1986 im Thrasher Magazine auf, so eine Skate-Zeitschrift, und dort bezeichnet Brian Baker, der Ex-Gitarrist von der Band Minor Threat, die der Jim in seiner Discord-Folge auch schon mal erwähnt hat. Da hat er mir tolle Vorarbeit geleistet, da kann ich heute mehrmals drauf zurückgreifen. Damals war Brian Baker Gitarrist bei der Band Dag Nasty und heute ist er Gitarrist von Bad Religion. Und mit dem Begriff Emo meinte er eine neue Szene sogenannter Emotional Hardcore Bands. Gemeint war das Wort tatsächlich mehr als eine Beleidigung, denn als eine Genrebezeichnung. Matt Pryor zum Beispiel, der Sänger einer wichtigen Emo-Band aus den 90ern und 2000ern, der meinte einmal, er habe das Wort meistens als Kollokation mit dem Adverb fucking gehört, also fucking emo, womit man dann Personen oder auch Musik als wehleidig abtun wollte. Und deshalb haben sich die meisten Bands in den ersten 15, 20 Jahren, in die das Genre bestanden hat, tatsächlich auch bewusst von dem Begriff abgegrenzt und sich selbst nicht als Emo bezeichnet sehen wollen.
Also er war negativ besetzt, ja, der Begriff.
Interessant auch, denn Emo kann man als genuin amerikanisches Genre bezeichnen. Auch wenn es auf der ganzen Welt natürlich Emo-Bands gibt, gingen alle wesentlichen Entwicklungsschritte in der Evolution des Sounds tatsächlich von Amerika aus. Und man spricht bei dieser Evolution, bei der Einteilung dieser Entwicklung des Emo von sogenannten Waves, die jeweils grob mit einem Jahrzehnt korrespondieren. Wir haben die Anfänge aus dem Post-Hardcore heraus in den 80ern, das ist die First Wave, dann haben wir die Second Wave als eine Hinwendung zu einem zugänglicheren Sound in den 90ern, die kommerzielle Hochphase in den 2000ern als Third Wave und die Fourth Wave dann als Rückbesinnung auf den Sound der 90er im sogenannten Emo-Revival der 2010er. Und aktuell, da sehen wir so eine Diffundierung, eine Aufspalten in unzählige Subgenres bis hin zum Emo-Rap in den späten 2010ern bis heute den, und das wird als Fifth Wave bezeichnet, aber ich tue mir bei der Fifth Wave so ein bisschen schwer, weil man die schlecht klar definieren kann.
Also das heißt, mit der fünften Welle wären wir in diesem Jahrzehnt hier.
Genau, das wäre dann angekommen. Wären die 2020er, aber ja. Ich tue mir schwer, vom Sound der Bands her, das klar von der vierten Welle abzugrenzen. Deshalb bin ich mir noch unschlüssig, ob ich da mitgehe bei der Fifth Wave.
Aha, aber das heißt, du könntest sagen, das ist zweite Welle, das ist vierte Welle, das ist
genau,
erste Welle.
Genau, das lässt sich relativ klar, wie wir dann auch feststellen werden im Laufe des Abends.
Okay, spannend.
Raushören. Und bevor ich loslege, noch eine kleine Vorwarnung. Das Name-Dropping wird in dieser Folge Jimsche Ausmaße annehmen und wir können ja nur 7 Minuten spielen an Musik. Deshalb würde ich vorschlagen, dass ich es wie bei meinem Podcast Love is Noise mache und eine Spotify-Playlist mit allen Bands, die ich heute erwähne, erstelle und die kannst du dann wie bei uns in die Shownotes packen und so kann man dann ganz entspannt zuhören und muss sich nichts notieren, falls tatsächlich jemand Interesse haben sollte.
Jetzt machen wir das.
Alles klar. Bist du bereit? Wollen wir loslegen?
Ich bin bereit. Ich bin so aufgeregt, ja.
Ich erst. Wir beginnen unsere Reise im Jahr 1985 in Washington, D.C. 5 Jahre zuvor hat dort, wie Jim ausgeführt hat, vor ein paar Folgen Ian MacKay das unabhängige Plattenlabel Discord Records gegründet. Und seine Band Minor Threat, die hatte nebenbei die Straight-Edge-Bewegung begründet, um den masochistischen und gewalttätigen Hardcore-Szenen in Los Angeles, New York und Boston so ein sinnstiftendes Narrativ entgegenzusetzen. Aber im Lauf der frühen 80er wurde auch die Szene in DC so langsam aber sicher von Schlägern und teils rassistischen Skinheads unterwandert. Also war es Zeit für eine erneute Gegenbewegung und die rief Amy Pickering von der Discord-Band Fire Party für 1985 als den Revolution Summer aus. Und unter diesem Stichwort Revolution Summer schloss man neben ihrer Band Fireparty auch drei neu gegründete Bands mit ein, die letztlich als die Begründer des Genres Emo gesehen werden sollten. Zuerst mal Rise of Spring, gegründet 1984 von Guy Picciotto, Ian McKays erste Band nach dem Ende von Minor Threat, die hieß Embrace, und die neue Band des Gitarristen von Minor Threat, Dag Nasty. Und dann lass mich ganz kurz überlegen. Genau, dieses Emotional Hardcore habe ich vorhin schon mal erwähnt, der so die Konstante oder das Neue daran war, weil er sich einerseits musikalisch am melodischeren Post-Hardcore-Sound von Bands wie Husker Du, die gerade ihr zweites Album veröffentlicht hatten, orientierte und andererseits den Blick so ein bisschen weg von der Politik und Gesellschaftskritik hin ins eigene Gefühlsleben wagte. Und das beschreibt dann auch schon sehr passend unseren ersten Song des Tages namens For Want Of von besagten Rites of Spring aus dem Jahr 1985, erschienen auf ihrem Album End on End. Und da könnten wir jetzt mal ganz kurz reinhören.
Interessant. Also mein erster Gedanke war, das sind 90er. Mhm. Also das ist nicht 80er. Das kann nicht 80er sein. Ich habe vieles erkannt, was ich eigentlich mit der Rockmusik der 90er eng verbinde. Den ganzen Refrain, diese sehr melodischen Gitarrenparts, die auch für meine Ohren, ich bin kein wahnsinnig großer Punk-Fan, aber für meine Ohren nicht zwingend in den Punk gehören. Also das ist schon anders, als ich mir Punkmusik der, oder auch du hast eben Bad Religion genannt, ne, vorgestellt, oder Husker Du, da arbeite ich auch noch dran, mich mit Husker Du irgendwie anzufreunden. Ich bin verblüfft, ja, bin überrascht. Hätte ich so nicht erwartet. Und das für das Jahr 85,
sagst genau. Du, ja. Also schon ziemlich gut aufgenommen, aber trotzdem noch recht rau und punkig. Aber es hat schon so eine gewisse melancholische Grundstimmung, die sich in all unseren heutigen Songs dann wiederfinden wird.
Das heißt, melancholisch, dafür steht eben dann das auch das Emo, ja, das Emotional.
Genau, das verbindet und das schätze ich so an dieser Musik, Melancholie mit auch einer gewissen mitreißenden Euphorie. Dass es nicht nur im stillen Kämmerlein weinend ist, sondern auch so ein bisschen das Ganze so nach außen trägt, weißt du?
Also man nicht geht sozusagen singend unter, laut singend und
genau,
jubelnd.
Genau, das aber trifft sehr, sehr, sehr gut.
Steigt einem das Wasser bis zum Hals. Schön, ja. Hochinteressant, das waren die Rites of Spring, okay, die sind mir komplett unbekannt gewesen.
Gelten als die erste Emo-Band überhaupt, genau. Wir verlassen jetzt...
Und sehr amerikanisch.
Wir bleiben heute, wie gesagt, exklusiv in Amerika, aber wir verlassen jetzt wieder Washington D.C., denn sowohl Rites of Spring als auch Embrace lösen sich nach jeweils einem Album schon wieder auf und ihre Sänger... Guy Picciotto und Ian McKay fusionieren 1987 zu einer Band, die du schon kennst, wenn du in deinem eigenen Podcast aufgepasst hast. Die Stimme von Guy Picciotto, die wir gerade gehört haben, die gab's bei euch vor ein paar Folgen auch schon zu hören. Allerdings in seiner Nachfolgeband.
Minor Threat?
Nee, die war die Vorgängerband. Die Nachfolgeband ist dann Fugazi.
Fugazi, ja, das wäre jetzt mein zweiter Gast gewesen. Natürlich Fugazi, klar.
Und die bleiben natürlich weiterhin einflussreich, auch für die Entwicklung des Emos, aber man zählt sie dennoch eher zum Post-Hardcore als zum Emo. Weil sie dann doch wieder teils auch politischer waren und vom Sound her nicht mehr so melodisch häufig, vertrackter. Genau, wir reisen 50 Kilometer nur weiter an die Küste von Maryland nach Annapolis, wo sich der Emo-Sound zeitgleich so bereits ausdifferenzieren beginnt, wie man an zwei lokalen Bands sehen kann. Der erste sind Moss Icon. Die spielen so eine düstere Variante, die sich durch eine sehr prägnante laut-leise Dynamik und den Wechsel zwischen Spoken Word und Geschrei auszeichnet. Viele reden in diesem Zusammenhang bereits von der Geburtsstunde des Subgenres Screamo, das sich dann ab den frühen 90ern mit Bands wie Indian Summer noch klarer emanzipierte. Und die zweite Band aus Annapolis waren The Hated, um die beiden Gitarristen und Sänger Eric Fisher und Daniel Littleton, die sich im Laufe ihres fünfjährigen Bestehens zunehmend vom Post-Hardcore hin zu Indie-Rock entwickelten und Emo damit einen zugänglicheren, melodischeren Sound gaben. Und das ist nachzuhören in unserem zweiten Song. Der heißt Someone und ist aus dem Jahr 1988 mit einem neuen Trademark, das wir da erkennen können, das viele Emo-Bands in der Folge eingesetzt haben, nämlich zweistimmigen Gesang. Und ganz am Ende, wenn man genau hinhört, hört man auch einen Gitarrenlick, das man so auch heute noch als Emo erkennen würde oder in zeitgenössischen Bands vielleicht wieder hören würde. Also, hört mal genau hin. The Hated mit Someone.
Auch hier weiß ich, was du meinst. Ich erkenne da eine Verbindung zwischen den zwei Songs. Es ist allerdings ein ganz anderer Gitarrensound, aber dieser Gesang ist ähnlich. Und es ist auch etwas, was ich aus heutigen Rocksongs noch heraushöre und wiedererkenne, was The Hated da gemacht haben. Ich habe dazu eine Frage. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht, dass wir vor kurzem ich was gemacht habe über den angeblich ersten Britpop-Song,
ja,
der ja von Blur kommt. Das ist uns allen sehr schwer gefallen, das zu identifizieren, und ich habe es auch nicht richtig erkannt. Kam mir eher willkürlich vor. Ist denn für die Liebhaber dieser Stilrichtung Emo das, was du bisher gesagt hast, Konsens? Also hat man damals das Gefühl gehabt, da tut sich im Rock was Neues auf? Oder kam das erst Jahre später, dass man gesagt hat, das nennen wir mal
genau,
Emo?
Viele dieser frühen Bands wurden dann über ihre regionale Szene hinaus erst wiederentdeckt in den späteren Jahrzehnten. Das heißt, zum Zeitpunkt des Entstehens reden wir von Mikroszenen. Auf den Konzerten von The Hated waren vielleicht 100 Leute, wenn es hochkommt. Ne? Das waren Basement-Shows in Kellern und kleinen Clubs. Das wollte ja auch nicht als Emo bezeichnet werden, das Ganze. Sondern die Popularität hat das Genre dann wirklich erst in den späten 90ern erreicht. Aber die Grundlagen wurden halt schon in den 80ern geschaffen dafür. Und ich hoffe, der Sound zieht sich heute auch ein bisschen wie eine rote Linie durch, dass man das nachvollziehen kann, wie das alles miteinander verwandt ist.
Und das ist so Konsens auch in der Geschichtsschreibung, sage ich mal?
Was die frühen Jahre angeht, würde ich schon sagen, ja. Wir gehen jetzt nach Norden, wo sich im gleichen Jahr, also 1988, in New York City die Band Jawbreaker um Sänger Blake Schwarzenbach gründet und den melodischen Emo-Sound von The Hated 1990 auf ihrem Debüt An Fun mit Pop-Punk vermengt, was dann häufig ein wenig nach den Replacements klingt, die du vielleicht kennst, und 1995 dann mit Dear You, ihrem letzten Album, auch im ersten Emo-Album auf einem Major-Label endet. Es endet auch für die Band, die sich wegen der schlechten Verkaufszahlen, innerer Konflikte und Sellout-Vorwürfen seitens ihrer Fans kurz danach auflöst. Und mit Jawbreaker, die 1991 von New York nach San Francisco umgesiedelt waren, gehen wir auch an die Westküste, wo Emo das erste Mal so richtig im Rampenlicht steht. 1992 hat sich nämlich auf der Höhe des Grunge-Booms in Seattle eine Band gegründet, die 1994 ihr Debüt namens Diary auf Sub Pop Records veröffentlicht und es mit den Singles In Circles und Seven sogar ins Programm von MTV schafft. Die Rede ist von Sunny Day Real Estate, die mir jetzt aber zu vorhersehbar wären, um einen Song von ihnen zu spielen, zu finden dann auf der Playlist. Als Dave Grohl nach dem Tod von Kurt Cobain die Foo Fighters gründete, da klaute er sich gleich mal die ganze Rhythmusgruppe von Sunny Day Real Estate, nämlich den Bassisten Nate Mendel und den Drummer William Goldsmith. Letzteren feuerte er dann aber während der Aufnahmen zu The Color and the Shape, den zweiten Album, wieder, weil er ihm nicht gut genug war, und spielte die Drumparts nochmal komplett selbst ein. Als Perfektionist, als den wir ihn kennen. Nate Mendel, der Bassist, ist allerdings bis heute noch bei den Foo Fighters geblieben.
Okay, das heißt, auf dem Debüt der Foo Fighters ist der Drummer noch zu hören?
Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher. Ich glaube nämlich, dass Dave Grohl das komplette Debüt alleine eingespielt hat, das erste Foo Fighters Album, also alle Instrumente. Und die einzige andere Person, die zu hören ist auf dem ersten Foo Fighters Album, ist der Gitarrist und Sänger von Husker Du. Der hat einen kurzen Gitarrenpart. Ja, dem Emo im Sound sehr nahe und extrem einflussreich ist ein weiteres Debüt, das 1994 erscheint und dessen Geburtstag wir auch bei Love is Noise letztes Jahr gefeiert haben, nämlich das blaue Album von Weezer. Im Allgemeinen wird Weezer ja eher dem Powerpop zugerechnet, aber der Einfluss ihres Sounds auf den Emo, der jetzt Mitte der 90er beginnt, ist nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Wir wandern aber wieder weiter. Wenn du nichts dagegen hast.
Darf ich kurz was sagen? Natürlich jederzeit. Ich wollte nur ab und zu meinen Senf ganz kurz dazu geben. Also ich halte dieses blaue Album für ein absolutes Meisterwerk. Ich finde das ein fantastisches Album. Wie wichtig sie heute sind, darüber könnte man wahrscheinlich streiten. Hab natürlich auch den Namen Weezer gelesen bei einigen Artikeln und war komplett verblüfft, weil für mich ist Weezer eigentlich im weitesten Sinne etwas, was ich früher den Auswüchsen des Grunge um der Mann und Co. und Soundgarden und so zugerechnet, weil die damit alle zusammen oder Pearl Jam und so groß geworden sind, aber das hat natürlich alles nicht zwingend was mit Grunge zu tun, aber auf Emo wäre ich da. Aber man kann nicht so weit gehen und sagen, Weezer ist die Urläufer, die Vorfahren des Emo, oder wie sind die denn da einzuordnen?
Sie sind eine der Urahnen oder der Vorfahren des kommerziellen Emo-Sounds, auf jeden Fall. Denn es gab vorher ja schon ein Jahrzehnt des Emo, aber jetzt durch diesen Power-Pop-Einschlag, den Weezer haben, wird das ganze Genre mit beeinflusst. Und wenn du dir jetzt an den Opener vom blauen Album denkst, My Name is Jonas, der mit diesem Akustik-Picking anfängt und dann hat man plötzlich diese Wall of Sound, dieses fette Riff und in der Folge im Song auch so eine laut-leise Dynamik noch. Rivers Cuomo schreit dann auch an manchen Stellen noch, ne? Ein bisschen.
Ja, ja.
Und trotzdem ist es enorm melodisch und hat auch so einen melancholischen Touch. Das ist schon, kann man den Emo auf jeden Fall wiedererkennen. Jetzt mehr als in anderen Songs auf dem Album. Ja, währenddessen gärte es aber auch Mitte der 90er im mittleren Westen in verschiedenen lokalen Szenen, wo mehrere Bands dem Emo auch eben unter dem Eindruck von Weezer und Sunny Day Real Estate zeitgleich ein etwas poppigeres Soundgewand verleihen und sich durch gemeinsames Touren dabei gegenseitig inspirieren. Die wichtigsten Vertreter sind dabei bis heute aktiv Jimmy Eat World aus Mesa, Arizona, Braid und Cap'n Jazz aus den Vororten von Chicago, Illinois, The Promise Ring aus Milwaukee, Wisconsin und Rainer Maria aus Madison. Diese Rainer Maria sind leider auch die einzige namhafte Emo-Band der 90er mit einer Frau hinterm Mikro. Vor ein paar Jahren auch wieder reuniert und haben auch noch ein Album nochmal rausgebracht. Dann haben wir aus New York, jetzt nicht im Mittleren Westen, aber ebenfalls sehr wichtig Mitte der 90er, die Band Texas is the Reason. Die Get Up Kids aus Lawrence, Kansas. Chamberlain aus Bloomington, Indiana, Mineral aus Houston und eine Band, die du mal wieder kennst, At the Drive-In aus El Paso, Texas. Ich möchte aber jetzt noch eine Band vorspielen aus dieser Reihe, die heißt Christie Front Drive, kommt aus Denver, Colorado und unser nächster Song von ihnen ist aus dem Jahr 95 und er fängt ein bisschen diesen typischen Sound des Midwest-Emo ein. Also wir hören gleich, achten auf die Laut-Leise-Dynamik, die typischen sich umspielenden Arpeggios der Gitarren und ja die Melancholie im Gesang und auch in den Akkordfolgen. Der Song heißt Back.
Thank you.
Ich höre immer noch den roten Faden, ja. Das ist, wenn ich jetzt den Begriff Emo nicht zur Hand gehabt hätte, hätte ich gesagt, das ist 90er Jahre Rock, leicht Grunge beeinflusst wegen dieser laut-leise Dynamik, wie du das ja eben gesagt hast. Das ist ein bisschen melodiöser, aber ganz klar 90er. Und jetzt habe ich eine Etikette dafür. Danke.
Du hast mal einen sehr guten Witz gebracht, da musste ich laut lachen, als ich eure Folge gehört habe. Es ging um den April 1994 und du meintest damals, glaube ich, der Grunge klebte an einer Dachbodenwand in Seattle. Wir befinden uns jetzt ja schon im Jahr 1 nach Grunge und die Major-Labels, die schwimmen Mitte der 90er im Geld und suchen händeringend die neuen Nirvana. Signen blind hervorragende, aber kaum zu vermarktende Post-Hardcore-Bands wie Jawbox, Shudder to Think und Drive Like Jehu. Und so kommen auch Christy Front Drive, die wir gerade gehört haben, ins Spiel. Die sind Support bei einer Show der kalifornischen Post-Hardcore-Band Sensefield, die von Capitol Records gescoutet werden. Christy Front Drive, der Support, gefallen dem A&R Lauren Israel jedoch so gut, dass er sie nach einer Platte fragt, die er mitnehmen kann. Die einzige, die sie aber im Gepäck haben, ist eine Split 7-Inch, die sie gerade mit Jimmy Eat World aus Arizona gemacht haben. Pech für Christy Front Drive, diese Jimmy Eat World gefallen Lauren Israel nämlich noch besser und so signed er stattdessen die und sie veröffentlichen ihr erstes richtiges Album Static Prevails dann 1996 direkt auf einem Major Label, nämlich Capitol Records. Und die nächsten Nirvana sind sie leider nicht. Das Album verkauft sich kaum, wird auch nicht promoted vom Label und Jimmy Eat World wissen, als sie 1998 ins Studio gehen, um den Nachfolger aufzunehmen, dass es ihr letztes Album mit Major-Label-Budget sein wird. Und das nutzen sie aus, um das größenwahnsinnige 70-Minuten-Epos Clarity zu machen, das, wie du als Hörer meines Podcasts weißt, bis heute mein liebstes Album überhaupt ist. Doch auch das verkauft sich zunächst leider nicht und Jimmy Eat World werden tatsächlich ein Jahr nach Release von Capitol schon wieder gedroppt, während sich Clarity jedoch still und leise so langsam einen Kultstatus verdient. Und tatsächlich habe ich sie auch in dieser Phase im Jahr 2000 entdeckt, als sie einen Gastauftritt hatten in der Viva-Sendung Schlegel übernehmen Sie. Hast du eine Erinnerung an Musikfernsehen um die Jahrtausendwende?
Da war ich schon auf der Welt, so alt bin ich noch nicht, ja.
Nee, aber hast du da Musikfernsehen geguckt? Du warst ja nicht wie ich ein 15-Jähriger, der nichts Besseres zu tun hatte.
Ja, ein 30-Jähriger, der nichts Besseres hatte. Nein, das war Tobi Schlegel.
Genau, der heutzutage wieder Rettungssanitäter, damals Fernsehprominenz.
Natürlich. Der so ein leicht arrogant immer rübergekommen ist. War das MTV oder Viva?
Das war Viva. Und der hatte in jeder Folge einen Live-Auftritt. Hatte immer sehr coole, habe ich einige Bands drüber kennengelernt. Ich war also schon Emo-Kid, bevor es cool war. Nämlich ab dem Jahr 2000. Ähnliches, also Kultstatus gelingt neben Jimmy Eat World auch den Get Up Kids mit ihrem zweiten Album Something to Write Home About auf dem Indie-Label Vagrant Records, das in der Folge dann zu einem der wichtigsten Labels für das Genre Emo wird. Und um die Jahrtausendwende stehen wir also kurz vor dem kommerziellen Durchbruch des Ganzen. Vorher muss ich allerdings noch einen kleinen Abstecher machen zu einer Band, die während ihrer ersten Schaffensphase kaum wahrgenommen wird, deren Einfluss das Genre 10 Jahre später, also Ende der 2000er, aber maßgeblich prägen wird. Es handelt sich um American Football, die Ende der 90er aus den vorhin kurz erwähnten Captain Jazz beziehungsweise deren Nachfolgeband Joan of Arc hervorgehen. Ihr Drummer Mike Kinsella nimmt nun die Gitarre in die Hand und öffnet den Emo mithilfe von offenen Tunings, also nicht mehr EADGHE, wie du es kennst, sondern alternativen Tunings und so Pull-Off-Tappings und Krummtakten hingen Post- und Mathrock. Also Stefan hat in eurer Mathrock-Folge, die tatsächlich die erste war, die ich von euch gehört habe, damals ein Lied der japanischen Band Toe gespielt und die sind auch maßgeblich von American Football beeinflusst. Die Melancholie behält sich das zunächst einzige Album der Band aus dem Jahr 1999 aber bei, trotz des Mathrocks und dessen Opener Never Meant, das hat den hat das Magazin Vulture vor ein paar Jahren zum besten Emo-Song aller Zeiten gekürt. Also müssen wir ihn anhören jetzt und diesen kleinen Abstecher wagen.
Kreuzung zwischen Emo und Mathrock, so ganz grob formuliert.
Ja, wir sind ja hier jetzt auch in den früheren, naja, 1999 gab es schon Mathrock-Bands, aber American Football waren auf jeden Fall eine, die diesen hypermelodischen Gitarrensound mit Mathrock verbunden haben. Also es war definitiv kein Viervierteltakt, den du gerade gehört hast. Und diese Gitarren-Arpeggios, diese komplexen, die da ineinander greifen und so, das findet man dann in der Folge, vor allem im Mathrock auch wieder. Also die haben sich erstmal nach diesem Album aufgelöst und waren lange vergessen. Aber wir sind immer noch in der Jahrtausendwende und wie Jawbreaker 10 Jahre zuvor beginnen Bands nun auch wieder zunehmend Emo mit Pop-Punk zu mischen, der seit Green Days Durchbruch 1994 ja zum Massenphänomen geworden ist. Zum Beispiel Blink-182, die ab 1999 die Welt erobern, die sind den Midwest-Emo-Bands in ihrem Sound mindestens so nah wie dem Melodicore von Bands wie NoFX oder Lagwagon. Und währenddessen fallen an der Ostküste mehrere Bands an einer ebenso eingängigen Form des Emo. Zum Beispiel Saves the Day aus New Jersey, Newfound Glory aus Florida und die beiden rivalisierenden Bands Taking Back Sunday und Brand New aus Long Island. Die veröffentlichen oder schreiben im Jahr 2001 alle an ihren großen Durchbruchsalben, die in vielen Fällen sogar direkt auf Major Labels rausgebracht werden oder es lediglich mit Indie-Label-Support ins Programm von MTV oder ins Radio schaffen. Den größten Erfolg feiern allerdings die bereits erwähnten Jimmy Eat World, die den Nachfolger von Clarity in Eigenregie produzieren und nun ans höchstbietende Label verkaufen können. Den Zuschlag bekommt dann das neu gegründete DreamWorks und Bleed American erscheint am 18. Juli 2001, bevor es kein Vierteljahr später nach dem 11. September wegen seines Titels wieder eingestampft werden muss. Und der Titelsong aus dem Radio verbannt wird. Es gab ja damals so eine Liste, von denen die Radiosender tatsächlich von der Regierung bekommen haben mit Songs, die sie nicht spielen sollen. Also alle Songs, die Death oder Fall oder irgendwas im, was irgendwie an den 11. September erinnern könnte, im Titel hatten, war unerwünscht. Und Bleed American fiel darunter auch. Also mussten die schon produzierten Exemplare eingestampft werden und das Ganze wurde dann als selbstbetiteltes Album nochmal aufgelegt. Zum Glück kann DreamWorks die zweite Single The Middle im Vorspann der neuen Serie Malcolm in the Middle platzieren und die Band schafft es damit bis auf Platz 5 in den Singles Charts. Das ist eine Leistung, derer man sich erst bewusst wird, wenn man weiß, dass 2001 überhaupt auch das letzte Mal war, dass es eine Rockband an die Spitze der US Singles Charts geschafft hat. Möchtest du raten, welche Band dieses Kunststück vollbracht hat im Jahr 2001 zum letzten Mal?
Oh, okay, okay. Das heißt, eine Band, die damals aktuell ein Album rausgebracht hat, natürlich, ja? Aber es ist keine Emo-Band.
Nein. Ja. Emo hat es nie bis auf Platz 1 geschafft. Da tatsächlich war The Middle das höchstplatzierte.
Pearl Jam und Co.?
Nein, hatten nie eine Nummer 1. Es gibt, wir reden von Singles, nicht von Alben.
Okay. Nee, gibst du mir einen Tipp?
Orientieren sich eher am Grunge. Sind aber, werden unter Post-Grunge geführt. Gelten als meist verhasste Band der Welt.
Ja, die Kanadier sind es, genau. Mit dem deutschen, der Sänger hat einen deutschen Namen.
Ja, es sind.
Hilf mir mal, wie heißt die?
Kommst du drauf?
Nickelback.
Nickelback mit How You Remind Me. Ja. Der letzte Nummer 1 Rocksong der USA, der US-Geschichte. Wahrscheinlich auch für alle Zukunft.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, das Rennen ist jetzt jedenfalls eröffnet und die Majors signen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. und selbst härtere und düstere Emo-Bands wie Thursday, Thrice und The Used bekommen lukrative Deals. Die goldensten Händchen sollten aber zwei Indie-Labels haben. Fueled by Ramen, mehr zu denen später, und Vagrant, die ich schon erwähnt habe. Heimat der Get Up Kids von Alkaline Trio und Saves the Day. Die signen nämlich einen tätowierten jungen Mann, der im Geheimlabor von Universal entstanden zu sein scheint, sich tatsächlich aber seine Leisten mit harten Touren als Solo-Akustik-Act in der Hardcore-Szene Floridas verdient hatte. Es handelt sich um Chris Caraba alias Dashboard Confessional, und der war damals und ist bis heute so bildhübsch, als hätte eine künstliche Intelligenz ihn erschaffen, und war deshalb nicht nur deshalb früh dafür bekannt, dass besonders seine weiblichen Fans die Songs so laut mitsangen, dass von seiner glockenhellen Stimme kaum noch was zu hören war. Und dieser Fan-Hype führte dazu, dass er 2002 als Indie-Künstler mit gerade mal 2 Alben sein eigenes MTV Unplugged-Konzert bekam, das er mit seinem bis dato größten Hit Hands Down beendete. Und aus dem hören wir jetzt einen Ausschnitt. Nicht die Unplugged-Version, weil man da wirklich fast nur die Fans hört, sondern die Studio-Version von seinem 3. Album aus dem Jahr 2003. Dashboard Confessional, Hands Down.
Ich dachte immer, Dashboard Confessional wäre eine Band. Das ist eigentlich ein Künstlername.
Er hat eine Backing-Band, aber im Grunde ist es als Solo-Projekt gestartet.
Auch ganz klar als Emo, ich bin ja jetzt Emo-Erkenner, zu identifizieren, ja. Der Kern der Musik tritt jetzt deutlich zutage. Und tatsächlich kann ich auch Verbindungen hören zu dem ersten Titel aus dem Jahr 85. Diesen roten Faden kann ich gut erkennen.
In der Lead-Gitarre tatsächlich, ja.
Ja, auch die Gesangsmelodien sind ja auch alle, das gibt große Ähnlichkeiten, ja. Wie du eben sagtest, ne, man leidet wie Sau, aber brüllt es in die Welt hinaus, ne, und jeder soll es wissen. Das ist bei all diesen Songs deutlich zu merken. Ich habe noch eine kurze Frage, wenn ich darf. Ich habe zu meiner großen Verblüffung auch eine Band im Umfeld von Emocore in den Wikipedias dieser Welt gelesen. Da ging es um eine Band, die wir beide, glaube ich, sehr verehren, nämlich Death Cab for Cutie. Mhm. Ist Death Cab for Cutie Emo?
Das ist eine gute Frage. Sie wurden damals, sind ja um die gleiche Zeit wie Dashboard Confessional ungefähr, haben sie ihren Durchbruch. 2003, Transatlanticism, auch eins meiner Lieblingsalben. Und im Sound her erkennt man hier auch einiges wieder. Ich würde sie aber eher in den Indie-Rock packen, weil ihre Einflüsse dann doch mehr, ja, Mitte 90er, also eigentlich haben sich Death Cab for Cutie als Bill-to-Spill-Coverband im Grunde gegründet, und dann spielt er auch vielleicht ein bisschen Pavement mit am Anfang noch rein, solche Dinge. Aber als es dann poppiger wurde, kann man auf jeden Fall diese Verbindung herstellen. Der berühmteste Emo aller Zeiten ist ja auch aus einer Fernsehsendung. Er hatte direkt den Namen Seth Cohen, und um die oder frühen 2000er gab es diese Fernsehsendung OC California. Die war so eine Teenie-Sendung. Großer Hit. Und Seth Cohen war der Hauptprotagonist oder einer der Hauptprotagonisten, und der hatte ein Death Cab for Cutie Poster an seiner Wand über seinem Bett, und die Band ist mehrmals in der Sendung aufgetreten, auch andere Emo-Bands, und das hat dem Ganzen natürlich auch ein bisschen geholfen, Popularität in der breiten Teenie-Bevölkerung zu erlangen. Aber dennoch Death Cab für mich eher Indie. Ein großer Dashboard-Fan, damals wie heute, ein damals 14-jähriges Mädchen, das kurz zuvor selbst begonnen hat, Songs zu schreiben und im gleichen Jahr mit ihrer Familie nach Nashville zieht, um dort groß rauszukommen.
Es sagt nicht Taylor Swift, hör mal.
Ja, es ist Taylor Swift, übrigens auch großer Jimmy Eat World Fan. Und man hört, wenn man genau hinhört in Taylor Swifts Musik, tatsächlich auch Einflüsse dieser poppigeren Emo-Bands der frühen 2000er. Als Taylor Swift mal in Phoenix gastierte, da lud sie auch den Sänger von Jimmy Eat World, Jim Adkins, ein, mit ihr zusammen The Middle zu performen. Und Jim Adkins meinte daraufhin, dass es das einzige Mal war, dass seine Tochter ihn cool gefunden hätte. Es gibt auch ein Video von der Geburtstagsparty von einer Freundin, von der besten Freundin von Taylor Swift. Und da hat Taylor Swift Chris Carrabba eingeladen, damit er live für sie Hands Down performt. Und alle Gästinnen singen mit. Eine, die da ebenfalls anwesend ist, die hören wir dann gleich noch. Aber Emo ist jetzt auf jeden Fall Mainstream und beginnt nun auch mit einem eigenen Style identifiziert zu werden, der die öffentliche Wahrnehmung und damit auch das Klischee von Emo bis heute prägt. Maßgeblich verantwortlich dafür ist eine junge Band aus New Jersey, die 2004 ihr Major-Label-Debüt mit dem Album Three Cheers for Sweet Revenge gibt und alleine in den USA dreimal Platin geht. Du hast sie gleich am Anfang erwähnt, My Chemical Romance, um ihren charismatischen wie androgynen Frontmann Gerard Way. Die vereinen den Look von The Cure in der Goth-Phase mit den Misfits und einem Tim Burton-Film und haben nichts von der Putzigkeit eines Chris Carrabbas, auch nicht musikalisch. Und dennoch beflügeln sie Millionen von Teenagern, sich den Seitenscheitel schwarz zu färben. Und bei der Modekette Hot Topic, die sich damals tatsächlich in jedem Einkaufszentrum in den USA befunden hat, sich dort mit Nietengürteln und Skeletthandschuhen einzudecken und selbst die Jungs greifen nun zum Kajalstift. Und das ist das, was du und viele mit Emo verbinden. Der Look. Mitte der 2000er.
Genau das, ja.
Ja, das Next Big Thing, das wartete schon um die Ecke. Fallout Boy aus Chicago hatten im Jahr zuvor von ihrem Debüt auf dem Indie-Label Fueled by Rum fast 500.000 Exemplare verkauft. Und brachten 2005 dann auf Island Records From Under the Cork Tree heraus, dessen super eingängige Mischung aus Emo und Pop-Punk in den USA knapp 2,5 Millionen Mal über die Ladentheke wanderte. Sänger Patrick Stump hat zwar eine Stimme wie Michael Jackson, aber ich würde sagen in etwa so viel Sex-Appeal wie Ed Sheeran. Das kompensiert zum Glück der Bassist Pete Wentz, der außerdem ein gutes Händchen fürs Scouten neuer Talente beweist. Auf seinem Sublabel bei Fueled by Rum namens Decay Dance veröffentlicht er noch im gleichen Jahr das Debüt einer blutjungen Band aus Las Vegas, die theatralischen Emo mit Burlesque und Elektropop kreuzt. Von denen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Sie haben sich letztes Jahr aufgelöst. Panic at the Disco werden die vorletzten Superstars des Emo und stehen gleichzeitig für seinen vollständigen Übergang in die Popmusik.
Panic at the Disco, wenn ich nicht ganz falsch liege, die haben sogar irgendwann Ende der Nullerjahre ein sehr Beatles-ähnliches Psychedelic-Album gemacht.
Genau, das war ihr zweites Album nach dem Durchbruch. Pretty Odd hieß es, wurde aber von den Fans nicht ganz so sehr gutiert, die weniger Geschichtsbewusstsein mitbrachten als du.
Okay.
Ja, ich sagte die vorletzten Superstars, denn Fueled by Ramen hat noch ein Ass im Ärmel, dessen Debüt 2005 noch ein bisschen untergeht. Mit ihrem zweiten Album Riot sind Paramore 2007 aber in aller Munde, weil sie dem Genre etwas geben, was ihm schmerzlichst gefehlt hatte, nämlich ein charismatisches und emanzipiertes weibliches Role Model in Gestalt der zu Zeiten des zweiten Albums 18-jährigen Sängerin Hayley Williams. Beim Debüt war sie noch 16. Wie die ehemalige Pitchfork-Chefredakteurin Jessica Hopper in einem Essay namens Emo, Where the Girls Aren't feststellte, hatte der Emo der 2000er bis dato nämlich ausschließlich aus einer männlichen Perspektive stattgefunden, in der die Frauen entweder so als unerreichbare Trophäen oder als gesichtslose und treulose Femme Fatales dargestellt wurden, die eigentlich nur dazu da waren, um den empfindsamen Protagonisten das Herz zu brechen, was diese dann auch nicht selten zu brutalen Rachefantasien inspirierte, die in den Texten zutage treten. Also hat auch in vielen Songs leider was recht Misogynes, der Emo. Zumindest in den 2000ern. Damit auch wir hier heute aber noch eine weibliche Stimme hören, würde ich jetzt zu unserem sechsten Song That's What You Get von Paramore aus vom Album Riot kommen. Nochmal, Hayley Williams ist zu diesem Zeitpunkt 18, Zach Farrow, der Schlagzeuger, 15.
Ich habe sie letztes Jahr wahrgenommen durch eine sehr coole Version von Burning Down the House, der Talking Heads. Ich glaube, es gibt ein Coveralbum, ne? Nur mit Talking Heads. Ich weiß nicht, are you into Talking Heads?
A little bit. Also ich bin so der Best of Talking Heads Hörer. Wenn es in die Alben geht und die Deep Cuts, bin ich eher raus. Aber ich habe mir das Coveralbum tatsächlich angehört. Da waren ja eher jüngere Bands mit vertreten. Und Paramore waren auf ihrem letzten Album, das ja auch, ich glaube Anfang, 2022 kam das raus, gibt's ein paar Songs, die tatsächlich von Talking Heads inspiriert scheinen. Also dieses Post-Punkige der frühen Talking Heads haben sie da. Ein bisschen.
Spannend, Paramore, ja. Auch eine Band, die ich auch nur ganz am Rande wahrgenommen habe und die für mich auch eher, also die ich auch mit Emo so nicht in Verbindung gemacht hätte. Aber jetzt macht das Sinn. Klar. Und die gibt es immer noch. Und in diesem Video, wo ich sie gesehen habe, die dachte ich auch, die ist ja noch ganz jung. Ne? Also wenn die mit 16 angefangen hat und die Karriere ist jetzt schon ein gutes Jahrzehntchen, ist die immer noch gerade knapp 30, ne?
Nee, die ist schon Mitte 30 mittlerweile, Hayley Williams. Ja. Hat sich gut gehalten auf jeden Fall. Und erfolgreicher denn je. Also diese Band, man hört ja jetzt schon da, das ist eigentlich Popmusik, ne? Auch wenn es einen Dreivierteltakt hat und diese extreme Laut-Leise-Dynamik, ist das im Refrain, würden manche ungeübten Ohren da vielleicht eher Avril Lavigne raushören oder derartigen Poprock, ne?
Ach, tatsächlich, ja.
Es hat ein bisschen mehr Edge, aber dennoch.
Ja. In welchem Jahr waren wir gerade?
Das war jetzt im Jahr 2007, das heißt, wir sind schon nach Avril Lavigne eigentlich. Analog so zum Indie-Boom der 2000er war der Trend Ende des Jahrzehnts dann irgendwann überreizt. Es gab einfach zu viele Kopien der Kopien, während der Style so langsam die Oberhand über die Substanz gewann. Und so wie die Gitarrenmusik im Allgemeinen wurde der Emo Ende des Jahrzehnts vom Elektro-Boom abgelöst und zurück in den Underground verdrängt, wo sich bei kleinen Basement-Shows in Pennsylvania bereits langsam die vierte Welle, das sogenannte Emo-Revival, aufbaute. Wir sind also im Raum Philadelphia und lokale Bands wie Algernon Cadwallader, Snowing, Tiger's Jaw, Modern Baseball und Title Fight, die waren zwar mit dem Mainstream-Emo aufgewachsen, grenzten sich jedoch bewusst von diesem ab und orientierten sich stattdessen eher am Sound der zweiten Welle, also der aus den 90er Jahren. Und eine zentrale Rolle für den Sound und das oft frickelige Gitarrenspiel spielte dabei die Wiederentdeckung des vorhin gehörten Debütalbums von American Football und der Vorgängerband Captain Jazz. Und diese Verehrung ging tatsächlich so weit, dass sich American Football dann Mitte der 2010er wieder vereinten und bis heute zwei weitere Alben veröffentlicht haben. Lustigerweise war Gastsängerin auf dem letzten Hayley Williams von Paramore. Auch wenn die eigentlich nichts mit dem Emo-Revival zu tun hatte, sondern eher Totengräberin des Genres davor war.
Ja. Wie sind die Alben denn? Haben die ihre alte Qualität wieder erreichen können?
Ja, also unverkennbar im Gitarrenspiel auf jeden Fall. Nicht anbiedernd, nicht poppig geworden plötzlich. Mir gefallen sie gut. Diese vierte Welle, die wir jetzt haben, die spielte sich zwar ausschließlich auf Indie-Labels ab, und hatte auch keine wesentlichen kommerziellen Erfolge vorzuweisen. Sie gab dem Emo aber so eine neue Identität als ernsthafte und dennoch auch zur selbstironiefähige und inklusive, böse Zungen würden jetzt sagen, woke Szene. Aber sie brachten auch eins der besten Alben des Genres überhaupt hervor. An dieser Stelle möchte ich Harmlessness von der spartanisch benannten Band The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die nennen. Eins der besten Emo-Revival-Alben. Und das zweite ist Home Like No Place Is There von The Hotelier, von dem auch unser letzter Song des heutigen Tages stammt, der da heißt Among the Wildflowers. Und das ist nach Clarity tatsächlich mein liebstes Emo-Album aus dem Jahr 2014, The Hotelier.
You came out, started bruising, find it tough to admit when you're losing. Oh, what should I think?
Carefully crafted, keep the show disaster. They take what you're after and get what they want out of you. Cut the lines. You'll be fine. But if you think
erinnert mich wieder so ein bisschen an Sunny Day Real Estate.
Genau.
Oder?
Ja, das ist, wie gesagt, die Rückbesinnung auf die 90er, das Emo Revival. Ja, der Schmerz ist hier authentischer einfach wieder. Das Album ist nämlich quasi ein Konzeptalbum über den Selbstmord eines Freundes des Sängers Christian Holden. Dieser Freund hatte sich als non-binäre Person geoutet und war in der Folge unter der Gewalt und Zurückweisung, die er dann in seinem Bekannten- und Familienkreis erfahren hat, zerbrochen, was der Sänger Christian Holden, der selbst unter Genderdysphorie leidet, im Laufe dieses Albums auch sehr einfühlsam und eindrücklich schildert. Und dementsprechend nimmt einen das dann nochmal ganz anders mit, wenn man den Hintergrund der Songs kennt. Viele der Hauptvertreter dieser vierten Welle, die haben sich bis 2017 dann allerdings auch schon wieder aufgelöst. Und nun sprechen seit einigen Jahren eben diverse Kritiker bereits von der fünften Welle, obwohl es weiterhin neue und auch gute Emo-Bands gibt, kann ich allerdings so keine klare Abgrenzung zum Sound der vierten Welle wirklich erkennen, weshalb ich nicht so viel darauf gebe, auf diese fünfte Welle, aber die einzige, wenn auch zweifelhafte Errungenschaft ist die Erfindung des Emo-Rap, der Songs aus allen Phasen des Genres samplet, der so Ende der 2010er auch aufkommt. Allerdings sind die drei bekanntesten Vertreter Lil Peep, XXXTentacion und Juice WRLD mittlerweile schon alle an Überdosen gestorben und erschossen worden. Also wird teilweise in der Szene gefeiert, aber habe ich nicht mit viel mit anfangen können, weil ich so ein Hip-Hop-Purist aus den 90ern bin.
Ich habe zwei Bands, eine hast du kurz erwähnt, die andere gar nicht. Das eine ist Good Charlotte. Dann lachst du, ist das eigentlich nicht richtig, Emo? Oder?
Nee, würde ich, die haben den Style damals ein bisschen, also dieses den Kajal und so gehabt, ansonsten war das eher Pop-Punk, sehr poppiger Pop-Punk, also Emo vielleicht in Anklängen, es findet zeitgleich mit der kommerziellen Hochphase statt, aber würde ich jetzt nicht genuin als Emo-Band bezeichnen und vor allem nicht als gute Musik.
Das zweite, von der ich, wenn ich mich richtig entsinne, du auch Fan bist, die ich also grob auch da verordnet hätte, was dann doch wohl falsch ist, das ist Blink 182. Ist da nicht irgendwie in die Ecke zu bringen?
Die habe ich ja erwähnt vorhin, Anfang der 2000er. Sie sind zwar allgemein, werden sie als Pop-Punk-Band angesehen, aber sie haben in den Gitarren und auch in den Vocals definitiv Emo-Anklänge. Aber da sind wir ja am Beginn der Kommerzialisierung des Genres. Also kann man dazu fassen, hat Anklänge, aber der breiten Masse eher als eine Pop-Punk-Band geläufig.
Okay, alles klar. Okay. Und was kann man, wenn man aus dem Jahr 2025 jetzt drauf schaut, was kann man sagen, wo steht Emo heute?
Das ist eine gute Frage. Es gibt sehr viele Spielarten, die sich aus allen Phasen der Evolution des Sounds speisen. Es gibt auch noch weiterhin sehr gute neue Bands. Ich hatte auch eine in meinen Jahrestop 10 unserer letzten Folge namens Foxing, die ich sehr gerne mag, die auch sehr experimentell sind. Im letzten Jahr allein haben 3 weitere Bands Alben veröffentlicht, die ich gern mag. Ich nenne jetzt mal noch Carly Cosgrove, Origami Angel und Tiny Moving Parts. Das sind die eher rockigeren Vertreter, aber das kreuzt sich dann teilweise mit Elektropop, mit Math Rock, mit Progressive Rock. Also Emo löst sich so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl, in ganz viele Sounds. Aber dennoch bleibt viel großartige Musik und angesichts der vielen neuen Bands auch weiterhin Raum für Innovation. Also Emo ist definitiv noch nicht tot.
Okay, das heißt, da kann ja immer noch was, das nächste große Ding um die Ecke kommen. Ne? Das ist immer das Spannende in der Rockmusik, dass man darauf wartet, dass irgendwas ganz Fantastisches passiert und dann gibt's noch Greta Van Fleet.
Ach, wenn jetzt eine Band, die Jimmy Eat World oder eine andere Band der 90er ebenso authentisch kopiert wie Greta Van Fleet, Led Zeppelin, dann höre ich sie mir auch gerne an.
Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir viele Aha-Erlebnisse beschert, weil ich die Musik zwingend so nicht zusammengebracht habe. Aber durch die ganzen Titel hatte ich ja eben schon erwähnt, ein roter Faden deutlich zu hören. Und ich kann die Musik jetzt richtig einsortieren. Du weißt ja, Schubladen und so Sachen aufmachen, reintun, zumachen, abschließen und Schlüssel wegwerfen ist ja immer sowas für mich Wichtiges. Das hat mir sehr zur Orientierung auch einen Großteil der 90er Jahre Rockmusik, die ich nicht so wahnsinnig, ich habe nach Grunge, ich glaube, du bist kein großer Grunge-Fan, ne? Habe ich das richtig?
Nee, da bin ich in meinem Podcast sehr allein auf weiter Flur, ja, mit meiner Grunge-Aversion.
Aversion würdest du sogar sagen, tatsächlich.
Ich mag dieses Muckerhafte in den Vocals häufig nicht, dieses im Timbre und die Akkordfolgen, die sind teilweise, die treffen mich halt nicht so ins Herz wie andere. Da ist der Emo eher mein Ding.
Aha, und dann dein Verhältnis dann zu Nirvana abschließend gefahren?
Mein Verhältnis zu Nirvana hat mit 14 begonnen und ich glaube mit 18 geendet, weil ich dann Sachen entdeckt habe, die mir besser gefallen haben und irgendwann, also Nevermind ist kein Album, ist ein Album, das mich für mich persönlich unglaublich abgenutzt hat. Ich höre mir dann lieber gelegentlich nochmal die In Utero an, aber Nevermind kann ich eigentlich nicht mehr auflegen, weil ich die Songs, ob ich wollte oder nicht, so oft gehört habe, dass sie mir zum Hals raushängen.
Ja, lieber Max, das war sehr aufregend, sehr spannend. Die Zeitreise von 1985, ne, bis quasi
40 Jahre,
sehr gut nachvollziehbar. Es haben sich viele Fragezeichen bei mir aufgelöst, die ich mit der Musik, einige Bands kannte ich ja sogar. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, hast du selbst auch einen ganz persönlichen Bezug zur Emo-Musik.
Naja, also ich habe sie ja um die 2000er, um die Jahrtausendwende entdeckt und dann so als Lieblingsmusik gewonnen. Und dann habe ich im Jahr 2002 meine erste eigene Band gegründet. Ich habe damals gesungen und Bass gespielt und das hat sich dann relativ schnell vom Pop-Punk auch hin zu so einem Emo-Sound entwickelt und im Jahr 2007 haben wir dann, ja nee, ich glaube 2008 haben wir uns aufgelöst, weil ich dann ja in die USA gegangen bin, aber waren glaube ich damals die einzige Emo-Band von Oberfranken, was schon ein kleines Verdienst war und am Ende unserer kurzen Karriere auch moderat erfolgreich, ohne auf einem Label gewesen zu sein, aber hatten schon mal ein paar hunderte Leute bei den Shows.
Ja, Max, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke auch im Namen von den anderen, Jim und Stefan und Henk, dass du heute zu Gast warst und ich hoffe ganz inständig, dass das nicht das letzte Mal waren, dass wir uns so nett über Musik unterhalten haben.
Na, mein Herz geht auf. Danke für diese warmen Worte. Grüße auch an all eure Hörer. Schaut gern bei uns vorbei, Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast und natürlich auch an deine Kollegen. Ganz liebe Grüße raus. Und danke vor allem an den Jim für seine Vorarbeit mit der Discord-Folge. Hat mir einen kleinen Exkurs noch erspart.
Dann sag ich mal tschüss, bis bald, bis nächste Woche, macht's gut und bleibt uns treu. Ciao.
Yeah. Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.